Inforadio Weltsichten. Die Botschaftermatinee. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Gastgeberin Sabine Porm.
Frankreich spielt in der Welt nur mittels Europa eine Rolle und in Europa nur mit Deutschland. Ein Zitat von François Mitterrand. Ob der Satz heute noch so stimmt? Frankreich hat gerade in den letzten 6 Monaten während der EU-Ratspräsidentschaft eine bedeutende Rolle gespielt und sich als aktives Mitglied der Europäischen Union gewissermaßen zurückgemeldet. Denn nach dem Nein zum Verfassungsvertrag 2005 war die Position des Landes geschwächt. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Frankreichs Präsident hat sich mit Tatkraft, Energie und Pragmatismus in den Dienst der Union gestellt. Nicht immer zur Freude der deutschen Kanzlerin. Die hat sich dann auch schon mal anhören müssen, Deutschland denkt nach, Frankreich handelt. Womit wir beim deutsch-französischen Verhältnis wären, das immer auch ein zyklisches war. Auf Konflikt folgte Annäherung, dann nochmal wieder Abkühlung und so weiter und so fort. Aber in dieser Bewegung oder in diesen Bewegungen liegt Stabilität, denn die Partner wissen, sie können nicht immer mit, aber überhaupt nicht ohne einander. Eine Beziehung, die nicht unbedingt von glühender Leidenschaft lebt, deren Vorzüge man aber durchaus im Kopf und manchmal auch im Herz hat. Wir wollen in dieser Sendung über die deutsch-französische Freundschaft sprechen, über das besondere Verhältnis der beiden Länder, über liebgewonnene Klischees, gepflegte Vorteile und auch immerwährende Unterschiede. Wir werden über politische Akteure reden, aber wir wollen auch über die vielen Initiativen, Vereine und Programme reden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Menschen näher zu bringen, Kenntnisse zu vermitteln und so Verständnis zu erzielen. Meine Gäste heute sind Bernard de Montferrand, seit gut einem Jahr Botschafter Frankreichs in Berlin. Willkommen, Exzellenz. Dr. Eva Sabine Kunz, Generalsekretärin des Deutsch-Französischen Jugendwerks. Schön, dass Sie da sind. Und Dr. Martin Koopmann, Koordinator für Europapolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, davor 6 Jahre lang Leiter des Frankreich-Programms der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, bei der wir auch in diesem Jahr mit dieser Sendung wieder zu Gast sind. Herr Botschafter, vor 30 Jahren haben Sie schon einmal in Berlin gearbeitet, damals bei der französischen Militärregierung. Dann folgten viele Stationen im Ausland. Sie waren in Singapur, Sie waren in Den Haag, Tokio und Neu-Delhi. Nun sind Sie in die deutsche Hauptstadt zurückgekehrt, noch dazu an einen historischen Platz, Pariser Platz Nummer 5. Das war seit 1860 die Adresse der Franzosen. Davon haben Sie sicherlich 1979 bei Ihrem ersten Aufenthalt nicht gedacht, vielleicht auch nicht davon geträumt. Jetzt gucken Sie morgens, wenn Sie aufwachen, aufs Brandenburger Tor?
Ja, das ist für mich sehr berührend, in Berlin wieder zu leben und zu sein. Vor einigen Jahren, das war eine sehr unterschiedliche Lage. Aber ich habe immer gefunden, derselbe Geist in Berlin. Das ist ein Staat, in dem die haben so vielen Schichten von Geschichte. Die haben der 18. Jahrhundert, die haben der Dritte Reichsperiode, sie haben der L'époque impériale, sie haben der Deutschland seit der Zweiten Weltkrieg und sie haben allen diesen Schichten, die sie können sehen in Berlin. Und das ist für mich, das erklärt, weil Berlin so attraktiv ist für heute in Europa und für Ausländer.
Das heißt, Sie spüren auch die Geschichte, also wenn Sie durch die Stadt gehen, das ist auch etwas, was Sie zum Beispiel im Unterschied zu Paris anders wahrnehmen?
Ich spüre in Paris auch die Geschichte, aber vielleicht ein bisschen mehr die Geschichte in Berlin, weil die Geschichte von Berlin hat Erfahrungen von Wiedererleben, von Tragödie und die können das spüren, jeden Tag, in jeder Ecke von Straße. Und das ist für mich sehr berührend.
Und Sie wohnen ja nun, oder wohnen und arbeiten, muss man sagen, ja auch an einem der schönsten Plätze Berlins, ja, nämlich an dem Pariser Platz. Ja. Frau Kunz, Sie sind Politikwissenschaftlerin und haben bei der Bundesregierung gearbeitet, zunächst im Presse- und Informationsamt. Jetzt sind Sie Generalsekretärin des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. Aber Ihr Interesse für Frankreich, haben Sie mir erzählt, ist eigentlich nicht schon auf der Schule geweckt worden. Denn da haben Sie so nette Sprachen wie Altgriechisch, Latein und Englisch gelernt, aber kein Französisch. Dennoch, nach dem Abitur ging es sofort ab nach Frankreich. Wie kam es?
Sagen wir so, ich komme zum einen aus einer Familie, in der man Wert auf humanistische Bildung gelegt hat, aber ich komme auch aus einer Gegend in Deutschland, die ganz nah an der französischen Grenze liegt, aus der Pfalz. Und durch die freundschaftlichen Beziehungen meiner Eltern zu eben Menschen in Frankreich bestand da natürlich ein Interesse. Und hat man auch gemerkt, dass es schon schöner ist, wenn man sich besser ausdrücken kann. Und,
also auch eine Sprache spricht, eine gemeinsame.
Genau, und mir waren die Leute durchaus sympathisch, ich konnte mich aber nicht so richtig gut verständigen. Und insofern bin ich gerne nach dem Abitur ein Jahr nach Frankreich gegangen. Rheinland-Pfalz ist sehr eng verschwistert mit Burgund. Ich habe einen oder hatte einen Großvater, der Winzer war. Ich bin zu einer Winzersfamilie gekommen. Insofern war das wirklich eine runde Sache.
Herr Kuppmann, Ihr Thema ist seit Jahren das deutsch-französische Verhältnis. Rein wissenschaftlich oder hat das auch biografische Gründe?
Nein, das hat durchaus auch biografische Gründe und geht ähnlich wie bei Eva Sabine Kunz durchaus in die Kindheit zurück. Meine Eltern stammen aus einer Generation, die in den 50er und 60er Jahren, sagen wir mal, politisch erwachsen geworden ist in gewisser Weise und natürlich geprägt war auch durch die deutsch-französische Annäherung in dieser Zeit und eine gewisse Offenheit einfach mitbrachten für Frankreich insbesondere. Hinzu kam vielleicht auch, dass wir eine Berliner Familie sind und die Franzosen natürlich in Berlin in meiner Kinderzeit durchaus präsent waren, physisch präsent waren. Und das war natürlich sehr reizvoll, damals den Kontakt mit der Sprache dann aufzunehmen und auch mit dem Land. Und später floss das dann nach und nach konsequenterweise auch in die Arbeit ein.
Herr Botschafter, Herr Kuppmann hat gerade aus der Zeit erzählt, als Sie Franzosen, und das war ja auch die Zeit, als Sie zunächst mal hier waren, nämlich 79, in der Stadt waren. Aber sonst haben Franzosen in Berlin, hat ja eine lange Geschichte, geht ja weit zurück. Der Berliner redet ja heute noch gerne von Pissoir, wenn er so ein Toilettenhäuschen meint, oder auch fiese Mantenten, dank der Hugenotten. Müssen Sie da manchmal schmunzeln, wenn Sie sowas aus einem Berliner Mund hören?
Seit 1682, die Einfluss von Franzosen war wichtig in Deutschland. Und am Anfang 18. Jahrhundert, man sagt, dass ungefähr zwischen 25% und 30% der Bevölkerung in Berlin stammen aus Frankreich. Das bedeutet viel. Und das erklärt auch vielleicht diese Gestalt von der Geist von Berlin. Heute, wir haben in unser Bildungssystem, wir haben in Frankreich oder in Deutschland keine echte interkulturelle Unterrichtung. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir solche Einstellungen haben zwischen unseren beiden Ländern.
Also über die Initiativen wollen wir auch im Verlauf der Sendung noch reden, auch das deutsch-französische Jugendwerk, Frau Kunz. Bleiben wir mal noch ein bisschen bei dem Bild oder auch bei ja, zum Teil typischen Vorurteilen oder auch Klischees, die sich ganz gerne halten. Der Franzose, natürlich bei den Deutschen immer angesehen als Lebenskünstler, irgendwas zwischen Laissez-faire und Haute Couture. Wenn Sie nach Frankreich gehen, was stellen Sie fest, welches Bild über die Deutschen hat sich besonders gut gehalten?
Na, ich würde sagen, das kommt darauf an, wohin Sie schauen, ob Sie mit Menschen reden, ob Sie in die Zeitungen schauen. Da gibt es natürlich Dinge, die sich gehalten haben, liebgewonnene Klischees. Wir stellen zum Beispiel, wenn ich mir den Schulaustausch anschaue, fest, dass da alles durcheinander geworfen wird an Stereotypen, denn eines dieser Klischees ist natürlich, die Deutschen sind ernsthaft, sind rigide, sind diszipliniert, trennen ihren Müll ordentlich und das Wetter ist schlecht. Wenn jetzt der französische Schüler nach Deutschland kommt, dann stellt er erstmal ganz erstaunt fest, und das sehen wir in all unseren Erfahrungsberichten, die wir lesen und die umso schöner sind, je jünger die Schülerinnen und Schüler sind, die sie schreiben, stellt erstmal entsetzt fest, was das für ein Chaos ist in der deutschen Schule und dass der Lehrer eigentlich eher ein Freund ist als eine Autoritätsperson und dass man essen darf, man darf trinken, man darf sogar mal aufstehen und es ist ihnen ein Rätsel, wie man da was lernen kann. Und unser Ziel ist eigentlich erreicht, wenn wir dann am Ende des Berichts sehen oder den Satz lesen, aber es funktioniert. Ich habe ungeheuer viel gelernt, das war ganz anders als bei uns.
Und die Sonne hat auch mal geschienen.
Ab und zu mal, ja.
Genau. Herr Kuppmann, lassen Sie uns noch mal über so ein bisschen abgehoben über die Beziehung reden. Die hat ja ein gutes Fundament. Und wenn es auch das Fundament der ewigen Schwankungen ist, auch gerade was die politischen Paarungen jeweils an Präsident und Kanzler angeht. Zunächst hieß natürlich das Schlüsselwort für Deutschland und Frankreich oder deutsch-französische Beziehung Versöhnung oder Aussöhnung. Was ist jetzt entscheidend für die Beziehung?
Ja, entscheidend werden immer sein gute persönliche Beziehungen zwischen den politisch Verantwortlichen. Das ist ganz klar. Man muss miteinander reden können. Dieser Faden darf nicht abreißen, auch unterhalb der Ebene von Kanzler und Staatspräsident. darüber hinaus, und das ist dann sozusagen die Brücke auch zur Zivilgesellschaft, stellt sich schon die Frage, was ist heute der Antriebsmotor für diese deutsch-französischen Beziehungen? Und Sie haben zu Recht das Versöhnungsargument erwähnt, dass heute glücklicherweise, muss man sagen, nicht mehr als Antriebskraft des Deutsch-Französischen dienen muss. Das macht die Sache aber fürs deutsch-französische Verhältnis nicht einfacher. Ich glaube, gerade die Schwierigkeit, außergewöhnlich gute und besondere deutsch-französische Beziehungen in all ihren Verästelungen bis runter zu Einrichtungen wie die FJW oder andere zu begründen und attraktiv zu machen, das ist schwerer geworden. Wir müssen heute argumentieren mit Fragen beispielsweise des europäischen Arbeitsmarktes, inwieweit kann deutsch-französische Kooperation für junge Arbeitssuchende eine sinnvolle Sache sein, kann die Arbeitssuche befördern in Europa etc. Welchen Mehrwert können Deutschland und Frankreich bringen in Krisensituationen wie der Finanzkrise etwa? Das sind sehr komplexe Fragen, die man jungen Leuten, und dort werden die Weichen gestellt für später, nur sehr schwer vermitteln kann. Jedenfalls nicht so einfach wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo völlig klar war, wir müssen aufeinander zugehen, um ein friedliches Europa zu haben. Mhm. Also das ist schwerer geworden und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Da müssen Organisationen wie das DFÖT ansetzen, wie die DGAP, wie die Adenauer Stiftung, wie andere, um eben hier neue Argumente zu finden und sie vor allem zu vermitteln. Das ist das der entscheidende Punkt.
Die Last der Geschichte ist ein bisschen weniger geworden, aber dennoch gilt es eben jetzt, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und Sie haben mir erzählt, dass es Ihnen eigentlich am liebsten ist, wenn Sie mit den Menschen reden. Das heißt, wenn Sie auch an der Basis genau Kenntnis über deutsch-französische Verbindungen bekommen. Da ist das Jugendwerk sicherlich nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele Städtepartnerschaften, es gibt Schulpartnerschaften. Warum ist gerade das so wichtig auch für Sie? Was entwickelt sich da viel eher?
Wir haben in der deutsch-französischen Beziehungen verschiedene Epochen erlebt. Zuerst, es war Annäherung und Versöhnung. Das ist vorbei. Das war ein außergewöhnlicher Erfolg. Heute, wir sind in einer zweiten Etappe. Wir diskutieren, weil wir haben gemeinsamen Interesse, das zu tun. Und das ist sehr wichtig. Wie können wir heute die Klima-Energie-Paket, die Einwanderungspolitik, die Probleme von Sicherheit und Verteidigung eine Lösung geben? Allein, das ist unmöglich. Wir brauchen Europa und das ist unser gemeinsames Interesse, um Lösungen zu finden. Das Problem ist zu wissen, ob wir haben die entsprechende Dialog heute. Und die Antwort ist ja. Wir hatten letztes Jahr 34 Besuche von französischen Ministern in Deutschland. Kein irgendeiner Land haben wir so vielen Austausch.
Sie sagen, man muss eben miteinander reden. Man muss in den Dialog treten und man muss auch dann versuchen.
Die wichtigste Sache, wir haben gute Strukturen, um diesen Dialog zu entwickeln. Und das heißt, das bedeutet auch, dass die Persönlichkeiten von Leuten, nicht nur Bundeskanzlerin oder Präsident, aber Minister oder Beamter, ist wichtig natürlich. Aber wir haben so stark Strukturen von Dialog, den Dialog läuft. Und das ist sehr, sehr wichtig.
Aber ist das, wenn ich da mal kurz einhalten darf, Frau Kunz, Herr Kruppmann, ist das, was der Botschafter schildert, ist das denn typisch jetzt für das deutsch-französische Verhältnis oder sind das nicht immer auch Probleme, die natürlich zwischen zwei Staaten, auch zwei Delegationen auftauchen zum Beispiel?
Das Problem ist doch, dass wir ein Paradox im deutsch-französischen haben. Wir haben auf der einen Seite so dichte institutionelle Verstrebungen wie zwischen keinem anderen Länderpaar in Europa und in der Welt. Und gleichzeitig kommen wir doch immer wieder in Situationen, wo zumindest in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit fast Sprachlosigkeit herrscht. Das ist ein Paradox. Und das müssen wir natürlich erklären in der Öffentlichkeit. Wie kommt das? Wir müssen darauf hinweisen, dass das Deutsch-Französische kein System ist oder kein Prinzip ist, das sich von selbst fortschreiben wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wir arbeiten dort auf einem sehr hohen Niveau. Aber um dieses hohe Niveau halten zu können, müssen wir sehr viel tun. Und ich glaube, das wird vielleicht doch das ein oder andere Mal unterschätzt. Nicht in diesem Kreis hier, aber sicherlich in anderen.
Herr Botschafter, Frau Kunz, Herr Kruppmann, herzlichen Dank für diese erste Runde. Wir unterbrechen jetzt für die aktuellen Meldungen und sprechen dann über die französische Ratspräsidentschaft. Das Stichwort Europa ist gerade schon gefallen. Paris hatte eine politische Präsidentschaft versprochen. Das ist sie auch geworden, wenngleich etwas anders als geplant. Auf der ambitionierten Agenda stand ursprünglich eine gemeinsame Verteidigungs- und Einwanderungspolitik, eine Energie- und Umweltpolitik für Europa entwickeln zu wollen. Doch die weltpolitische Lage erforderte Krisenmanagement und der Pragmatiker Sarkozy war zur Stelle und in seinem Element. Zunächst verhandelte er einen Waffenstillstand zwischen Moskau und Tiflis, dann bestimmte die Finanz- und Wirtschaftskrise das Geschehen. Und der Präsident rief die Eurogruppe zusammen zu einem Dringlichkeitstreffen nach Paris. Dort einigte man sich, Sie erinnern sich sicherlich, an ein Rettungspaket für angeschlagene Banken, das dann später gewissermaßen zur Blaupause für die gesamte EU wurde. Und Nicolas Sarkozy, dann auch liebevoll Speedy Sarko genannt, weil man sich fragte, schläft der Mann überhaupt noch, der sich ja im Übrigen auch selbst gerne als Präsident Europas sieht, hat für seinen Aktionismus viel Anerkennung und auch Bewunderung erhalten. Heute zu Gast in der Matinée Bernard de Montferrand, der Botschafter Frankreichs in Deutschland, Eva Sabine Kunz, Generalsekretärin des Deutsch-Französischen Jugendwerks und Martin Koopmann, Koordinator für Europapolitik bei der Adenauer Stiftung. Herr Botschafter, es wurde viel gelobt. Jean-Claude Juncker sagte, nie wurde Europa mit so viel Intensität regiert. Oder der deutsche Europastaatssekretär Gloser lobte den Mut zum Risiko der Führung. War es also eine glückliche Fügung, dass ausgerechnet Frankreich im zweiten Halbjahr 2008 die Ratspräsidentschaft übernahm?
Eine Ratspräsidentschaft ist immer eine große Verantwortung. Und ich glaube, dass Sie müssen verstehen, was war die Vorsätze von unser Präsident. Ich erinnere mich, dass 2 Jahre vor er gewählt wurde, er war sehr, sehr enttäuscht bei die Nachfragen über Europa in Frankreich, aber auch in ganz Europa. Die Priorität in Frankreich mindestens ist unser Bürger, Europa näher zu bringen. Das bedeutet konkrete Lösungen für ihre Probleme, eine Gestalt von Europa zu geben, das ist positiv, aktiv und das schützt die Bürger. Und das erklärt seine große Antriebskraft und seine große Tätigkeit während der französischen EU-Ratspräsidentschaft. Er hat gesagt, wir haben 2 Lösungen, wenn es in der Welt eine Krise gibt. Wir können alle nach Brüssel reisen. Wir schreiben ein Papier mit 2, 3, 4 Zeichen. Dann wir gehen zurück zu Hause und das ist alles ist gut. Das ist, er hat gesagt, das ist nicht mein Vorsatz, meine Aufgabe, meine Mission für Europa.
Gut, Herr Koopmann, aber ich habe ja vorhin gesagt, Frankreich hat sich zurückgemeldet. So wird jedenfalls das letzte halbe Jahr vielfach kommentiert. War es denn wirklich so, dass es davor an die Peripherie verrutscht war gewissermaßen?
Ja, ganz eindeutig. Und ich denke, Sarkozy hat 2 große Verdienste in der Zeit seit seiner Wahl zum französischen Staatspräsidenten. Das eine Verdienst ist, dass er in der Tat Frankreich, wie man auch immer das konkret dann definieren will, zurück nach Europa gebracht hat. Ich möchte nur an einen Punkt erinnern. Sarkozy hat als einziger Präsidentschaftskandidat in Frankreich sehr früh gesagt, noch vor den Wahlen natürlich, dass es bei einem erneuten, beim zweiten Vertrag nach dem Scheitern des Verfassungsreferendums kein erneutes Referendum geben würde, sondern dass er einen neuen Vertrag durch das Parlament bringen würde in Frankreich. Damit ist er vor den Wahlen ein Risiko eingegangen. Europa war vor den französischen Wahlen zum Staatspräsidenten ein Tabuthema eigentlich, bis auf Sarkozy. Sarkozy hat diese Themen immer wieder in den Vordergrund gerückt, bis hin zu dem Punkt eben, einen neuen Vertrag nicht noch einmal dem Volk vorzulegen, was fast schon ein Sakrileg war für viele in Frankreich. Das ist das eine. Das zweite ist das Krisenmanagement. Das ist vollkommen richtig. Da hat Sarkozy gut gehandelt. Das war auch von ihm zu erwarten. Auf der anderen Seite gibt es einen Punkt, der vielleicht kritischer ist. Die Frage, ob wir in den großen strategischen Themen der europäischen Integration nicht etwas mehr Führung hätten erwarten können und sollen von französischer Seite, weil Frankreich einfach eines der großen Länder ist, die allein solche Führung ausüben können. Ich denke nur an die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich denke auch etwa an Immigration und Asyl. Da hätten wir uns vielleicht noch 1, 2 Schritte weiter vorstellen können. In der ESVP, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, fehlen konvergierende sicherheitspolitische Strategien in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Das ist ein ganz schwieriges Thema und das wird noch viele Jahre dauern. Aber etwas mehr Energie und etwas mehr Mut, über einzelne Projekte der Kooperation hinauszugehen und die strategische Kooperation wirklich zu befördern, hätte ich mir doch gewünscht.
Auch angesichts der, wir haben schon gesagt, auch angesichts der Krisen, die erstmal im Vordergrund standen, denn auf der Agenda stand es, ne? Also das hatte sich Frankreich schon auch für das halbe Jahr mit vorgenommen. Es war viel von Aktualität natürlich bestimmt.
Das ist bei jeder Ratspräsidentschaft so. Und das galt auch für die deutsche Ratspräsidentschaft so. Gerade im Bereich Äußeres und Sicherheit gibt es viele Unwägbarkeiten, die in keinem Arbeitsprogramm für eine Ratspräsidentschaft auftauchen können. Das muss ohnehin erwartet werden,
Krisenmanagement. Aber das andere ist sozusagen die Kernarbeit,
wo Sie sagen... Das andere ist die Kernarbeit, die über lange Zeit laufen muss. Deswegen haben wir ja auch die Trio-Präsidentschaften jetzt, die gerade dieses langfristige Element versuchen zu übersetzen.
Frau Kunz, an Sie auch nochmal die Frage aus Ihrem Bereich. Was hat dieses halbe Jahr, die letzten 6 Monate französischer Ratspräsidentschaft spürbar vielleicht auch verändert, verbessert, verschlechtert? Keine Ahnung. Jedenfalls, ist es überhaupt erfahrbar geworden für Sie?
Es ist erfahrbar geworden. Es ist schon erfahrbar geworden wegen mancher, nicht aller Themen, denn alle Themen sind sicherlich nicht Themen, die jetzt für junge Erwachsene auch interessante Themen sind. Aber wenn ich so ein Thema nehme, wie zum Beispiel die Mobilität, was ja auch eines der großen Themen war, die man sich auf die Fahnen geschrieben hatte, das ist sicherlich für uns ein wichtiges Thema. Und da ist es dann auch wieder wichtig, oder ist es, glaube ich, für die französische Regierung und die deutsche Regierung gut, so ein Kompetenzzentrum, deutsch-französisches Jugendwerk an der Seite zu sein, zu haben, das Beispiele geben kann, das erklären kann, wie funktioniert das in Deutschland und in Frankreich. Wir konnten zum Beispiel in der Zeit in intensiven Gesprächen ein neues Programm entwickeln für junge Deutsche und Franzosen, die sich im anderen Land beruflich niederlassen wollen. Das heißt, es gab Diskussionen auf theoretischer Ebene mit den verschiedenen Fachbereichen, mit den Ministerien und das mündet in einem konkreten Programm. Da haben Sie ein ganz konkretes Beispiel, was auch intensivere Diskussionen während einer Ratspräsidentschaft bewegen können. Und ein Thema dieser Ratspräsidentschaft war ja zum Beispiel auch die Mittelmeerunion. Das ist nun etwas, wo man, glaube ich, auch ganz schön sieht, dass die Zivilgesellschaft oder auch das deutsch-französische Jugendwerk manchmal der Politik schon einen Schritt voraus ist. Denn wir dürfen schon seit 1975 trilaterale Programme durchführen und tun das theoretisch mit der ganzen Welt, aber de facto in 3 Schwerpunktregionen, in den mittel- und osteuropäischen Ländern, in den südosteuropäischen Ländern und in den Ländern des Mittelmeerraums, eben auch erklärbar aus der französischen Vergangenheit. Insofern hat uns das in etwas bestärkt oder ist das ein Weg, bei dem man natürlich darüber streiten muss, wie geht man ihn und wie geht man ihn am besten und am konstruktivsten, aber dass er richtig ist, begangen zu werden, steht, glaube ich, völlig außer Frage.
Aber Sie haben eben gerade was Schönes gesagt, wo auch zivilgesellschaftliches Engagement manchmal der Politik schon ein bisschen voraus ist. Denn Herr Koopmann, Herr Botschafter, hat ja auch gerade die Defizite benannt, also oder eins der Defizite aus der französischen Ratspräsidentschaft. Es gab auch natürlich noch andere Kritik, auch speziell zum Teil Kritik an der Person Sarkozy. Er mache zu viel im Alleingang. Er handle eben zu aktionistisch, also habe heute eine Idee, die morgen schon wieder verworfen wird. Dennoch, er hat eine Menge in Bewegung gebracht. Würden Sie aber sagen, dass das, was Europa und was europäische Idee ist, wo will die Europäische Union hin, gerade jetzt als Gemeinschaft der 27, ist da zu wenig vielleicht auch im letzten halben Jahr passiert?
Für mich, was interessant ist, sind die Ergebnisse. Heute, wir haben viel bessere, zum Beispiel in Frankreich, Umfrage der Bevölkerung für Europa. Das heißt, dass sie haben das Gefühl, dass Europa existiert mehr als vor ein Jahr oder 2 Jahren. Das ist sehr wichtig. Zweitens, Europa hat Fortschritt gemacht in vielen wichtigen Bereichen. Die haben eine große Wichtigkeit für die Bevölkerung. Und die haben einen direkten Einfluss über das Leben von der Bevölkerung. Im finanziellen Bereich, ich glaube, der Zapatero hatte gesagt, das Problem ist in den Vereinigten Staaten angefangen. Die Lösung haben wir in Europa gefunden. Es ist in Europa, dass die 27 haben eine Methode für eine gute Rettungspaket für die Banken gefunden. Das ist ein großer Fortschritt. Anderer Fortschritt im Koordinierung von unserer Wirtschaftspolitik. Das war ein Tabu, solch ein Wort, vor einigen Monaten. Ist es möglich, eine gemeinsame Wirtschaftspolitik in Europa zu entwickeln? Ja, wir leben in derselben Binnenmarkt. Wir brauchen Koordinierung. Koordinierung bedeutet nicht eine Linie. Koordinierung bedeutet gemeinsame Prinzipien und die sogenannte Instrumentkiste, in denen jedes Land wählt seine gute Instrument für seine...
Na gut, aber wenn Sie gerade sagen Wirtschaftspolitik, das ist natürlich auch so ein Reizwort. Also da haben Sie auch wieder die deutsch-französischen Gegensätze. Also Wirtschaftsregierung, ich glaube, da gehen bei der Kanzlerin alle Lampen an, ne?
Ach, ich weiß nicht, ob das heute noch so schlimm ist. Also wenn man sich die Entwicklung der letzten Wochen und Monate ansieht, ich weiß nicht, wann die Deutschen ganz überrascht innegehalten haben in ihrer Reaktion auf die Finanzkrise und festgestellt haben, das, was sie da eigentlich gerade zu tun dabei sind, ist im Grunde etwas, was man als Wirtschaftsregierung oder Gouvernance Économique fast schon bezeichnen kann, wenn man sich mit Gordon Brown zusammensetzt, der nicht mal der Eurogruppe angehört.
Ja, da war die Kanzlerin ja auch nicht richtig dabei. Ne? Da musste sie erstmal
Da war sie schon dabei. Sie war später
dann
nicht dabei. Aber wenn ich noch ein Wort sagen darf, weil Sie fragten auch zu den deutsch-französischen Beziehungen und der Lehre, die wir jetzt im europapolitischen Bereich aus der Ratspräsidentschaft ziehen. Ich glaube, dass wir auf der deutsch-französischen Ebene mit einer ganz schweren Krise in diese Ratspräsidentschaft gestartet sind. Und das dürfen wir heute nicht vergessen. Nach all dem, was der Botschafter zu Recht gesagt hat über die positiven Aspekte der französischen Ratspräsidentschaft, zählt das zu den Aspekten, die mich nach wie vor nachdenklich stimmen. Stichwort Mittelmeerunion. Und ich finde, wir dürfen das nicht ignorieren, dieses Thema. Die Mittelmeerunion war Ausdruck einer Europapolitik, die in kaum etwas gemeinsam ist mit dem, was wir Politik communautaire tatsächlich nennen, gemeinschaftlicher Politik. Die Mittelmeerunion oder Union für das Mittelmeer betrifft Politikbereiche wie Migration, wie Infrastruktur etc. Also Fragen, die mit dem Schengen-System beispielsweise zusammengehören. Die also auch Länder wie Deutschland, Polen und Großbritannien betreffen. Diese Länder in ein solches Projekt nicht einzubeziehen, wie die Franzosen es anfangs getan haben, war ein schwerer diplomatischer Fehler, den sie auch bitter bezahlen mussten dann in der Folge. Man könnte jetzt argumentieren positiv, man hat daraus gelernt in Paris, Sarkozy hat daraus gelernt, die Zusammenarbeit mit Deutschland ist hinterher geräuschloser, sprich positiver verlaufen. Ich ziehe daraus die Konsequenz, wir müssen sehr aufmerksam sein bei der Europapolitik, die Sarkozy auch in den kommenden Monaten, denn er wird sich ja nicht von heute an von der europäischen Bühne verabschieden, die er ins Werk setzt, und sehr aufmerksam sein, inwieweit das mit unseren Vorstellungen von gemeinschaftsorientierter Europapolitik zusammenpasst oder nicht. Und dann auch den Finger heben, wenn wir der Ansicht sind, wir sind einer anderen Auffassung, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Mitgliedstaaten.
Ja, aber sehen Sie dann neben Deutschland da auch noch Partner, die dann eben auch laut und deutlich vernehmbar Kritik?
Naja, Sie haben in der Europäischen Union natürlich ein Problem. Wenn, wie etwa geschehen bei der Mittelmeerunion, klar ist, dass die Deutschen sozusagen sich deutlich äußern werden, dann ist es für viele andere Mitgliedstaaten einfach, sich sozusagen hinter dem breiten deutschen Rücken auch zu verstecken. Aber die Deutschen standen in dieser Frage nicht alleine. Natürlich waren die Schweden etwa genauso betroffen von der Mittelmeerunion wie die Deutschen oder die Polen. Aber es war klar, dass Deutschland in dieser Position sehr offensiv sein würde und insofern das dann auch mehr oder weniger alleine machen konnte. Nein, in einer Union mit 27 Mitgliedstaaten haben sie fast schon automatisch die Gewähr, dass kein Land Alleingänge machen kann und es immer Allianzen geben wird, um deren Ausgleich man dann ringen muss.
Das ist sehr interessant, weil das Problem ist immer für Präsident Sarkozy, meiner Meinung nach, wenn wir haben ein Problem, was ist die gute Lösung? Auf der europäischen Ebene, Präsident Sarkozy, und das war der Fall für die Union für das Mittelmeer, er glaubte, dass wir brauchten solche einen neuen Impuls für die Nachbarschaftspolitik für den Mittelmeerraum, dass die Bürokratie von der Europäischen Kommission war zu groß und es könnte nicht die Lösung sein. Aber das Problem ist immer das Gleichgewicht. Können wir mit unserem politischen Willen von Staaten einen neuen Impuls geben oder nein? Und in diesem Fall haben wir es geschaffen mit der Mittelmeerunion. Aber ich glaube, dass Präsident Sarkozy befürchtete, dass die politische Wille war nicht genug innerhalb der Europäischen Union. Und das ist immer sein Vorsatz, mehr politische Wille und mehr auch Debatte innerhalb Europa einzuführen.
Gut, aber was Sie sagen, bringt mich auf ein altes Zitat. Sie kennen alle Klaus Habrecht, der sich ja auch viel Gedanken gemacht hat über das deutsch-französische Verhältnis, die Freundschaft oder auch die unterschiedlichen deutsch-französischen Paare, die es immer gab. Sie haben schon vorhin davon gesprochen, Herr Botschafter, er hat mal geschrieben, Sie sind aufeinander angewiesen und voneinander abhängig. Sie gehören zueinander auf Gedeih oder, falls Sie dem Gebot der Vernunft sich entziehen sollten, auch auf Verderb. Sie können nicht ohne einander, selbst wenn Sie miteinander nicht können. Kurzum, es gibt zur deutsch-französischen Kooperation keine Alternative. Nun ist das Zitat schon ein paar Jahre alt, Frau Kunz. Dennoch, stimmt es noch so für Europa?
Ich glaube, die Situation hat sich in der Tat verändert. Natürlich mit einer veränderten Europäischen Union, mit einer deutlich gestiegenen Anzahl von Mitgliedstaaten. Gleichwohl glaube ich, dass es noch immer Gültigkeit hat. Oder man sagt heute anders, es braucht Deutschland und Frankreich, aber sie sind nicht genug. Wir kommen aber, glaube ich, am deutsch-französischen Verstehen, an der Entente zwischen beiden Ländern nicht wirklich vorbei, auch aus den Gründen, die wir vorhin besprochen haben. Weil die Auffassungen, weil die Entwürfe, die politischen Entwürfe oft so unterschiedlich sind und aus so unterschiedlichen Ecken kommen, dass sie tragfähig sind, wenn diese beiden Länder einen Kompromiss finden. Aber natürlich, wie Martin Kuppmann es sagte, sind es inzwischen 27 und es reicht nicht, dass Deutschland und Frankreich sich einigen, sondern man wird je nach Themen in verschiedenen Konstellationen auch mit anderen Partnern sprechen müssen. Aber ohne die beiden geht in Europa immer noch sehr wenig. Das hat man oft genug gesehen.
Ich glaube, wir müssen zwei Punkte im Deutsch-Französischen lernen. Das eine ist, dass wir die deutsch-französischen Beziehungen, und das ist fast schon eine Banalität inzwischen, das zu sagen, öffnen müssen für andere Partner. Was wir dabei lernen müssen, ist, dass das Deutsch-Französische dadurch nicht relativiert werden darf in seiner Bedeutung. Es muss nur ergänzt werden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir in der neuen Europäischen Union, das ist nicht mehr die alte von Adenauer und de Gaulle, einen qualitativen Schritt tun müssen in den deutsch-französischen Beziehungen hin tatsächlich zu einer gemeinsamen strategischen Zusammenarbeit für Europa. Wir müssen dahin kommen, dass wir nicht mehr nur als Krisenreaktionskräfte deutsch-französisch agieren, also dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, uns zusammensetzen, sondern wir müssen sozusagen en amont, also vorher, gemeinsam überlegen, was können wir tun, um etwa im Bereich der Nachbarschaftspolitik so zusammenarbeiten, dass wir nicht als Krisenkräfte dann agieren müssen. Also den Süden beispielsweise mit dem Osten ausgleichen, dieses deutsch-französische, diese Disparität zwischen Ostorientierung und Südorientierung zusammenbringen, gemeinsam Konzepte erarbeiten. Das fehlt mir seit 5 Jahren, seit es die Nachbarschaftspolitik gibt in der EU, gibt es keine strategische Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich, paradoxerweise in diesem Feld. Und es würde sich anbieten wie kein zweites.
Dann unterbrechen wir jetzt nochmal für die Nachrichten und sprechen dann nach den Schlagzeilen über Deutsche und Franzosen, über Freundschaft und Austausch jenseits der großen Politik. Der deutsche Michel muss Marianne heiraten. Eine Idee, ein Gedanke aus dem vergangenen Jahrhundert, der im letzten Jahr allerdings anlässlich des 45-jährigen Jubiläums des deutsch-französischen Jugendwerks dann doch auch noch mal wieder zu hören war. 8 Millionen junge Leute haben an dem Austauschprogramm teilgenommen, haben Land und Leute, Kultur und Geschichte kennengelernt. Daneben gibt es zahlreiche kleinere Initiativen. Es gibt Städtepartnerschaften und Schulpartnerschaften. Und jüngst hier in Berlin einen Kulturaustausch der ganz besonderen Art. 13 Pariser Galerien zeigten 2 Wochen lang ihre Kunst in der Hauptstadt. Im Februar stellen Berliner Künstler dann an der Seine aus. Heute zu Gast in der Matinée Bernard de Montferrand, der Botschafter Frankreichs in Berlin, Eva-Sabine Kunz, Generalsekretärin des Deutsch-Französischen Jugendwerkes, und Martin Kuppmann, Koordinator für Europapolitik bei der Adenauer Stiftung. Herr Botschafter, dieser Galerieaustausch war Ihre Idee, ne? Oder ja, ist in der Botschaft jedenfalls geboren
worden? Man fragt mich immer, brauchen wir kulturellen Diensten oder französischen Institut in Deutschland, Goethe-Institut in Frankreich? Das ist vorbei, wir kennen uns sehr gut. Das kostet zu viel natürlich für unser Staat. Ich glaube, dass alles diesen Bemerkungen liegen ganz falsch. Wir leben in Europa, aber unsere Gesellschaften, sie kennen nicht so viel. Wir haben vielen Bemühungen vor einigen Jahren mit dem deutsch-französischen Jugendwerk, mit Partnerschaft zwischen Städten. Und man sagt mir auch, das ist vorbei. Das ist dann die Periode von der Annäherung oder von der Versöhnung. Aber meine Antwort ist, das ist eine Verlängerung für die Zukunft. Das ist das heute in Europa. Wir sind in einer Etappe, in der wir brauchen immer mehr Kontakte zwischen Zivilgesellschaften. Und Frankreich und Deutschland sind ein beispielhaft in diesem Bereich, weil wir sind die einzigen Länder in Europa, die haben solche eine Erfahrung. Und wir haben gesprochen über dieses Projekt von Austausch zwischen Galerie. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für die Kenntnis zwischen unseren Gesellschaften, dass durch Kunst, durch die jungen Künstler, die ausdrücken unsere Zeit, ich glaube, dass die Leute in Frankreich und die Leute in Berlin werden besser Deutschland kennen. Durch gegenwärtige Kunst ist eine sehr wichtige Art und Weise, unsere gegenwärtige Gesellschaft und die Probleme der gegenwärtigen Welt zu verstehen.
In einem anderen Zusammenhang vorhin fiel schon der Satz, dass wir uns im Grunde genommen kennen. Aber die Frage ist, was wissen wir voneinander, Frau Kunz? Und das, was Sie gerade gesagt haben, ist ja so ein ähnliches Beispiel dafür. Das heißt, es gibt eine Menge Austausch, es gibt eine Menge offizieller Kontakte. Man versucht auf Regierungsebene mal besser, mal schlechter miteinander klarzukommen. Es ist auch eine bestimmte Normalität eingetreten, aber führt die Normalität wirklich dazu, mehr voneinander zu wissen, oder sind wir dadurch eigentlich eher auch ein bisschen voneinander weggerückt? Was machen Sie da für Erfahrungen?
Zunächst mal freuen wir uns über die Normalität. Man stellt fest, dass sie in der Tat mancherorts dazu führt, dass man gelassener miteinander umgeht, dass man sich besser kennt. Aber natürlich fangen sie auch ganz oft wieder von vorne an, was aber auch auf der Hand liegt, denn solange das Deutsch-Französische nicht wirklich auch ins Erbgut übergeht, und so weit sind wir noch nicht, werden wir bei jeder neuen Generation wieder anfangen, für das Deutsch-Französische zu werben, zu erklären, warum es wichtig ist, warum es spannend ist, warum es interessant ist, sich für das andere Land zu interessieren. Und das stellen wir ja durchaus bei den jungen Generationen fest. Wir stellen es eben auch, und da schlage ich dann den Bogen zu dem, was wir vorhin gesagt haben, wir stellen es auch bei jeder neuen Regierung fest. Ob das nun damals die rot-grüne Bundesregierung war, die sich erstmal eher mit dem Schröder-Blair-Papier in Richtung England bewegte, oder ob es jetzt Präsident Sarkozy oder Bundeskanzlerin Merkel sind, da stellt man es immer wieder fest. Und wenn Sie das Beispiel nehmen von des französischen Staatspräsidenten, ich glaube, das ist jetzt anderthalb Jahre her, als er beim ECOFIN-Rat in Brüssel auf einen sehr klar deutsch auftretenden deutschen Finanzminister gestoßen ist, der die europäische Position wiedergegeben hat und sich dadurch, weil in Frankreich Kommunikation und Hierarchie ganz anders funktioniert als in Deutschland, wirklich angegriffen fühlen musste und auf der anderen Seite die Kanzlerin überhaupt nicht verstehen konnte, warum der französische Staatspräsident sich so brüskiert fühlte und meinte, sie sollte nun ihren Finanzminister in den Senkel stellen.
Also um es noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, da stimmen die Ebenen nicht, meinen Sie, oder?
Da stimmt die Ausdrucksweise oder da haben wir in Deutschland eine ganz andere Form, wenn Sie eine Kabinettssitzung nehmen und eine deutsche und eine französische Kommunikation, hierarchische Kommunikation ist ganz unterschiedlich. Und man wird sich nicht so offen und direkt ausdrücken, wie das der deutsche Finanzminister damals in Brüssel getan hat. Das musste missverstanden werden und ich glaube, ganz wichtig, das zeigt dieses Beispiel, ist dann eben, dass es Menschen gibt, im Élysée und im Kanzleramt, die Deutschland und Frankreich erklären können.
Ja, die Frage ist, gibt es die Leute, die hier im Kanzleramt und im Élysée-Palast sitzen, die auch wirklich Deutschland und Frankreich erklären können? Herr Kuppmann, wissen Sie darüber Bescheid?
Doch, diese Übersetzer gibt es natürlich.
Ja, die Übersetzer vielleicht ja, aber vielleicht auch Leute, die noch ein bisschen mehr Hintergrund
haben. So, die politischen Übersetzer, nicht die sprachlichen. Die gibt es und das macht ja gerade die Stärke des deutsch-französischen Verhältnisses aus, dass sie eine Substanz inzwischen haben, nicht nur in den Ministerien, auch in den Unternehmen beispielsweise, in den Verwaltungen etc., also in der gesamten politischen wie auch wirtschaftlichen Administration, die das andere Land kennen und eben diese kulturelle Übersetzung, sollte man es vielleicht eher nennen, die das schon hinbekommen. Nur, die sind natürlich nur so wirksam, wie es ihre Chefs letztlich auf der Entscheiderebene auch zulassen. Es gibt dann Blockaden, wie etwa bei der Mittelmeerunion, wo die Übersetzer einfach nichts mehr sagen können, weil sie nicht mehr gefragt werden, weil die politischen Differenzen oder welche auch immer so groß werden, dass dann nichts mehr geht und da braucht man dann einfach eine politische Entscheidung.
Ja, aber jetzt sind wir schon fast wieder bei der politischen Ebene. Wir wollen ja noch mal ein bisschen zurück zur zivilgesellschaftlichen Ebene. Frau Kunz, da steht das Deutsch-Französische Jugendwerk steht einfach mal dafür. Es hat eine große Vergangenheit. Welt wurde auch ja im letzten Jahr anlässlich des Jubiläums immer wieder gesagt, aber gleichzeitig wurde die Frage gestellt, welche Zukunft hat es? Das frage ich natürlich auch vor dem Hintergrund A, sich verändernder Zeiten. Auf der anderen Seite auch muss man feststellen, immer weniger Franzosen sind zum Beispiel daran interessiert, die deutsche Sprache zu lernen. In Frankreich hat Englisch auch längst den Platz der ersten Fremdsprache eingenommen und nicht Deutsch. Also ist es ein Ausdruck auch von Normalität oder auch von aufkommendem Desinteresse? Wogegen müssen Sie im Moment ankämpfen, auch wenn Sie auf eine gute Vergangenheit zurückblicken können?
Also zum einen mit dem Englischen würden wir gar nicht versuchen zu konkurrieren, weder was das Deutsche noch das Französische angeht. Ich glaube, da würden wir auf völlig verlorenen Posten stehen. In der Tat stagnieren in Deutschland die Französischlernerzahlen und in Frankreich nahmen lange Zeit die Deutschlernerzahlen ab. Wir haben jetzt zum ersten Mal wieder einen leichten Anstieg. Das ist aber noch ein zartes Pflänzchen, das gepflegt sein will. Ja, ich glaube, man muss motivieren, man muss erklären. Das hängt an ganz vielen. Sie haben natürlich heute eine ganz andere Situation, Kontext, in dem Jugendliche leben als vor 40 Jahren. Die Konkurrenz der Freizeitangebote ist viel größer. Das heißt, Sie müssen erstmal einem Jugendlichen erklären, warum er nicht in einen Billigflieger für 19 Euro steigen soll, nach Ibiza fliegen und sich dort an den Strand legen, sondern 14 Tage in einen deutsch-französischen Austausch gehen soll, von dem wir überzeugt sind, dass er ihm sehr viel mehr bringt, aber der natürlich auch anstrengender ist, als sich in Ibiza in die Sonne zu legen. Die Zeit des Erwachsenwerdens hat sich verändert. Der Berufseinstieg ist sehr viel schwieriger geworden als früher. Man hat weniger Zeit, als das vielleicht vor 40 Jahren der Fall war. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Faktoren, aus denen man dann Schlüsse ziehen muss, wie kann man Jugendliche ansprechen? Braucht man neue Formen des Austauschs? Muss man sich vielleicht auf neue Zielgruppen zubewegen? Denn natürlich ist der Gymnasiast, der Französisch als erste Fremdsprache lernt, unser leichtestes Opfer. Ein Deutsch-Türke aus Neukölln ist ein, genau, da wird es schon ein ganzes Stück schwieriger. Aber macht es nicht sehr viel Sinn, wenn wir feststellen, in dem Themenbereich zum Beispiel, dass Integration und Chancengleichheit ein Thema ist, das, glaube ich, ohne pathetisch sein zu wollen, wirklich für Deutschland und Frankreich zukunftsentscheidend sein wird, wenn wir uns anschauen, wie viele Jugendliche in Deutschland und junge Erwachsene in Deutschland und Frankreich nicht seit 4, 5, 6 Generationen schon in dem Land leben. Und wir stellen fest, dass wir sehr positive Ergebnisse haben, wenn es gelingt zu motivieren. Es ist gar nicht selten das erste Mal, dass dieser Jugendliche vielleicht als Unsympath, vielleicht als Chaot betrachtet wurde, aber als französischer Unsympath und als französischer Chaot, nachdem sie in Frankreich eigentlich nie als wirkliche Franzosen angesehen wurden. Das gleiche mit dem Deutsch-Türken aus Neukölln, der in Frankreich als Deutscher betrachtet wird, was für die Identitätsfindung der Jugendlichen, glaube ich, eine gar nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Und wir freuen uns sehr, denn wir kommen ja, Sie haben es angesprochen, aus keiner so ganz leichten Zeit. Das Jugendwerk ist reformiert worden in den vergangenen 5 Jahren, inhaltlich, strukturell. Aber wir konnten feststellen, dass es uns gelungen ist, zum ersten Mal wieder mehr Jugendliche auszutauschen und gleich auch 10% mehr auszutauschen. Das heißt, man sieht, es ist schwierig oder sagen wir so, es ist nicht einfach zu motivieren, aber es gelingt, man kann es schaffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges politisches Zeichen.
Herr Botschafter, die Frage der Motivation. Welche Diskussionen haben Sie da zum Beispiel auch in Frankreich? Also eben auch für Deutschland zu interessieren, auch gerade bei jüngeren Leuten. Und das ist ja auch immer wieder Ihr Ansatz gewesen, zu sagen, ja, genau da muss eine Öffnung stattfinden, da muss es einen Dialog geben, da muss man auch überhaupt das Interesse haben, sich kennenzulernen im Grunde genommen.
Wir haben vor 3 Jahren einen gemeinsamen Plan, um Französisch in Deutschland und Deutsch in Frankreich zu entwickeln. Und ich glaube, dass wir haben die guten Lösungen mit, was ich nenne, gute Produkten. Zweitens, wir haben Programme wie Deutschmobil oder Franchmobil, das heißt junge Leute, die besuchen Gymnasium oder Schulen und die erklären den jungen Schülern, weil es interessant ist, Deutsch oder Französisch zu lernen. Wir haben entwickelt der Abibac, Baccalaureat und Abitur und so weiter.
Ja gut, aber es sind ja eben häufig auch diese kleinen Initiativen, von denen Sie auch schwärmen. Also das heißt natürlich, es braucht immer auch so einen Überbau, es braucht große Organisationen, die bestimmte Dinge anschieben. Aber dann sind es ja auch genau kleinere Geschichten. Es sind dann die Schulpartnerschaften, die vielleicht sehr intensiven Austausch haben oder sehr gut laufen. Und es gab, Herr Koopmann, ja auch so ein ganz ehrgeiziges Projekt dieses deutsch-französischen Jugendparlaments, nämlich ein gemeinsames Geschichtsbuch rauszubringen. Ich glaube, 2 Ausgaben gibt es mittlerweile. Welche Erfahrungen wurden da gesammelt?
Das ist erstmal eine gute Sache, dass man sagt, wir wollen unsere gemeinsame, sehr schwierige Geschichte auch bündeln gewissermaßen und in ihrer Darstellung vereinheitlichen, gemeinsam Geschichte sozusagen kommunizieren, vermitteln. Ich glaube, dass das vielleicht noch ein bisschen früh ist, um den Erfolg dieses Geschichtsbuchs wirklich zu bewerten. Nach allem, was ich weiß, ist es in den Schulen noch nicht so stark verbreitet, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber das sind genau die Projekte, um die es geht, die wichtig sind. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge schon feststellen. Das eine ist, es gibt nach wie vor, auch wenn das von Kritikerseite häufig bestritten wird, eine extreme Nachfrage an guten deutsch-französischen Jugendangeboten gewissermaßen. Also wenn Sie junge Nachwuchsführungskräfte zusammenbringen wollen, wenn Sie Schüler zusammenbringen wollen, Sie haben eine Nachfrage danach durchaus. Es ist nicht so, dass ich das totgelaufen hätte. Das zweite ist, dass wir vielleicht Deutschland, Frankreich, deutsch-französische Beziehungen auch in der Zivilgesellschaft in Zukunft noch stärker verstehen müssen als einen Teil Europas. Das heißt, deutsch-französisch öffnen, deutsch-französisch auch, deutsch-französisch-polnisch beispielsweise mal denken. Da gibt es Einrichtungen, es gibt das deutsch-polnische Jugendwerk beispielsweise inzwischen, es gibt die Stiftung Genshagen, die permanent deutsch-französisch-polnische Kooperationen durchführt mit großem Erfolg. Also den jungen Leuten vermitteln, Deutschland und Frankreich sind Teil Europas, bilateral alleine nützt es nichts. Es nützt auch dir als Schüler nichts, wenn du nur Französisch lernst, weil dir das auf deinem Lebensweg nur mit ganz großem Glück mal eine Karriere irgendwo eröffnen wird. Es nützt dir aber dann was, wenn du es als Teil der europäischen Integration verstehst, wenn du eben dann auch mal dich mit Polen zusammensetzt oder mit Briten. Und das Deutsch-Französische dergestalt zu modernisieren gewissermaßen, da liegt, glaube ich, die Hauptaufgabe für uns, für unsere Generation, wenn wir eben auch nach dem neuen Motiv suchen für deutsch-französische Beziehungen.
Ja, wir sind fast am Ende der Sendung, Frau Kunz. Wir haben es auf der politischen Ebene diskutiert. Wir haben über die Besonderheit der deutsch-französischen Beziehung ein bisschen gesprochen. Wir sind jetzt dabei, was eben sehr direkten Austausch, sehr direktes Miteinander bringen kann. Was wünschen Sie sich? Was muss da auch gerade noch verbessert werden, jetzt neben irgendwelchen Programmen, die Sie neu erarbeiten können? Aber was ist fühlbar? Was muss sich da verändern?
Ach, ich bin nach den 5 Jahren schon ganz zufrieden mit dem Weg, den wir gegangen sind. Aber ich glaube, es ist wichtig und würde mir wünschen, dass das auch überall so gesehen wird, dass es auch wichtig ist, zu experimentieren und dass man den Raum lassen muss, um auszuprobieren, was funktioniert, was ist ein gutes Angebot, was interessiert Jugendliche, ohne dass wir Abstriche an unserem Qualitätsdenken machen müssen, was den pädagogischen Wert, den politischen Wert von Jugendbegegnungen angeht. Und wir sind da ausdrücklich von unseren Entscheidungsgremien, dem Verwaltungsrat, dem Beirat bestärkt worden, dass wir Experimente wagen sollen, auch auf die Gefahr hin, dass man sich da in eine Sackgasse begibt. Das kostet aber natürlich immer ein bisschen Zeit, das kostet auch ein bisschen Geld. Und man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Das Deutsch-Französische ist ganz wichtig und muss auch im Bilateralen wichtig bleiben. Und gleichzeitig muss man es hin zum Trilateralen öffnen. Und es ist ganz klar, dass das auch für Jugendliche sehr eindrücklich ist. Ich glaube, es ist ein ganz logischer Weg der Entwicklung, nachdem wir uns lange gegenseitig angeschaut haben und der eigenen Befindlichkeit dem anderen gegenüber versichert haben, dass man jetzt gemeinsam in eine Richtung blickt und dritten Ländern mitgibt, nie oberlehrerhaft, aber doch mitgibt, sie daran teilhaben lässt, was man gemeinsam gemacht hat. Also Bi und Tri ist wichtig.
Also so ein ähnlicher Ansatz, wie auch gerade Herr Kuppmann und gesagt hat, nämlich das Deutsch-Französische zu nehmen, um zu öffnen, um auch nicht sozusagen der exklusive Club der Zwei zu bleiben, sondern eben zu sagen, hier sind wir, hier machen wir auch Angebote auf den unterschiedlichsten Ebenen.
Genau, und es muss Raum für Experimentelles bleiben.
Herr Botschafter, Sie haben das letzte Wort in dieser Sendung.
Für mich die Priorität ist, die Qualität der deutsch-französischen Dialog zu fördern. Wie Herrn Koppmann gesagt hat, es ist nicht nur wichtig, um über die Probleme von heute oder von morgen früh zu diskutieren. Zum Beispiel heute, wir haben ein Problem mit Energie in Europa. Es ist sehr wichtig, dass Deutschland und Frankreich könnten eine Überlegung, eine Diskussion über, was könnten die Prinzipien von, nicht nur die Prinzipien, aber präzisen Vorschlagen für eine gemeinsame Energiepolitik im Bereich Solidarität in Europa zwischen Ost, West, Nord, Süd, über Sicherheit im Energiebereich. Diesen Thema sind für
also
mich...
Also Zukunftsfragen meinen ja. Sie auch? Mehr in die so, Zukunft gerichtet und nicht so sehr
Das Problem
zurück.
Ist, dass heute wir haben kein mehr großen Gestalten von Europa für die Zukunft. In der Vergangenheit, einige hatten eine große Idee von Europa als eine föderalist Europa oder heißt eine intergouvernemental Europa. Heute sind wir in Deutschland wie in Frankreich sehr, sehr pragmatisch geworden. Es ist vielleicht nötig, heute eine langfristige Idee zu haben, über eine gemeinsame Idee zu entwickeln.
Also dann Deutschland und Frankreich vielleicht als Zukunftsmotor, wo schon Motor immer so häufig gefallen ist früher. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion bei Bernard de Montferrand, dem Botschafter Frankreichs in Berlin, Dr. Eva-Sabine Kunz, Generalsekretärin des Deutsch-Französischen Jugendwerkes, Dr. Martin Koopmann, Koordinator für Europapolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich sage Tschüss und wünsche allen noch einen schönen Sonntag.